Radio 1.
Im bayerischen Würzburg ist es seit Mittwoch deutlich voller als für gewöhnlich. Und 30.000 Menschen mehr sind da zusammengekommen, um bis zum Sonntag noch zum 104. Deutschen Katholikentag miteinander zu beten und zu sprechen. Mit dabei viel Politprominenz. Friedrich Merz ist da, Julia Klöckner, Markus Söder, Britta Hasselmann und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Treffen eröffnet.
Liebe Schwestern und Brüder, es ist Katholikentag. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Die meisten wissen, es ist kein Geheimnis. Ich bin evangelisch, aber ich bin mehr denn je, meine Damen und Herren, der Überzeugung, dass wir Christen nicht nur zusammengehören, sondern dass wir das auch häufiger erlebbar machen müssen. Ich finde, dass es Mut macht, einer weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen anzugehören.
Ja, sagt Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Doch während Kirche und Politik hier demonstrativ Nähe zeigen, schwelt im Hintergrund ein ungelöster Konflikt, von dem die meisten eigentlich kaum Kenntnis genommen haben. Der Staat ist nämlich seit 1949 laut Grundgesetz verpflichtet, die sogenannten Staatsleistungen an die Kirchen zu beenden. Passiert ist das bislang allerdings nicht. Stattdessen sind über 22 Milliarden Euro in den letzten 70 Jahren an die Kirchen geflossen. Was es damit auf sich hat, wollen wir besprechen mit dem Kirchenrechtler Professor Dr. Thomas Schüller. Er ist Direktor des Instituts für kanonisches Recht an der Uni Münster und setzt sich trotz seines Glaubens für den Abbau kirchlicher Privilegien ein. Ich grüße Sie, Herr Schüller. Guten Tag.
Hallo.
Dass wir kein quasi Gottesstaat sind, das ist ja in der Verfassung verankert. Wir sind ein Laienstaat. Aber warum muss der Staat denn mehr oder weniger oder zahlte bislang den Kirchen Geld?
Ja, das liegt historisch weit zurück. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden über ein Drittel der kirchlichen Immobilien und Grundstücke enteignet. Und dafür haben sich damals die Fürsten in Deutschland bereit erklärt, dauerhaft Entschädigung zu zahlen. Das ist in die Weimarer Verfassung gegangen, das ist ins Grundgesetz gegangen. Allerdings seit über 100 Jahren, nämlich seit 1919, steht schon in der Verfassung, der Bund möge Grundsätze festlegen, nachdem die Bundesländer diese Staatsleistungen ablösen. Und man muss sagen, Ad Calendas Graecas heißt, auf unbestimmte Zeit bewegt sich gar nichts. Und das Verrückte ist, zurzeit wollen es viele Parteien im Deutschen Bundestag, aber die Kirchen wollen auch verhandeln, aber die Länder wollen nicht, weil deren Haushalte so auf Kante gestrickt sind, dass sie sagen, ach nee, lassen wir es lieber beim Status quo. Verfassungskonform ist das nicht, denn in der Verfassung steht ja drin, Staat und Kirche, Staat und Religionsgemeinschaften sind getrennt.
Angenommen, ich würde mich jetzt durch dieses Interview inspirieren lassen und sagen, oh, wenn das nicht verfassungskonform ist, erreiche ich meine Verfassungsklage ein, tue das mit berufener Rechtshilfe. Was käme denn dabei raus, wenn jetzt beispielsweise das Bundesverfassungsgericht sagen würde, muss möglichst zügig umgesetzt werden? Was würde sich ändern?
Ja, man kann Verfassungsbeschwerde einlegen wegen Untätigkeit des Deutschen Bundestages. Es hat ja in den letzten drei Legislaturperioden immer wieder Initiativen gegeben. Es war Bündnis 90 Die Grünen, es war die AfD, die natürlich sehr kirchenfeindlich agiert. Das waren aber auch die FDP, auch Teile der SPD. Das Verrückte ist, auf Bundesebene, glaube ich, würde man mittlerweile eine Mehrheit dafür bekommen. Der Bund legt die Grundsätze fest, nach denen abgelöst wird. Der Gläubiger ist ja sind ja die Bistümer und die evangelischen Landeskirchen und zahlen müssen die Länder als Rechtsnachfolger. Aber genau die gleichen Parteien, die auf eben der Länderebene eben die Verantwortung tragen, sagen, nö, wir sind eigentlich mit dem Status quo zufrieden, weil wir die jährlichen Summen kriegen wir gerade noch gestemmt. Nein, es müsste sich jemand beschweren und dann wäre mal gespannt, was das Bundesverfassungsgericht sagt, ob es eine Timeline macht, also eine Zeitlinie und sagt, ab da muss aber Grundsätze müssen auf den Tisch. Und dann allerdings, und das wissen die wenigsten, würde es mit Sicherheit noch mal 10, 15 Jahre dauern, bis die Verhandlungen überhaupt zum Ergebnis gekommen sind. Das ist die Krux, ja.
Aber noch mal konkret die Frage, was zahlt denn der Staat da genau? Also der bezahlt das Honorar von Bischöfen, so habe ich verstanden, so viel habe ich verstanden. Was noch?
Na, das ist so, dass früher aus Grund und Boden sich die Bischöfe und die Pfarrer ernährten. Das war ein reines Benefizialsystem, also es gab keine Kirchensteuer, es gab fromme Abgaben der Gläubigen. Und als diese Grundlagen entfielen, hat der Staat gesagt, okay, dann zahlen wir. Aber er hat gesagt, bis zu einem Tag X, wo wir das ablösen, also die Kirchen haben einen Rechtstitel, jeder von uns würde auch freiwillig auf den Rechtstitel nicht verzichten und dafür braucht es ein Äquivalent. Aber das ist mittlerweile eine so hohe Wertsteigerung auch des Grund und Bodens. Denken Sie einfach an ein Grundstück nähe Berlin, was ein Acker war, nichts wert, mittlerweile Baugrundstück. Und dieser Wert muss eingepreist werden. Also es gibt Personaldotationen, also Staatsleistungen für Pfarrer, für Bischöfe, für Domkapitulare. Die werden aber pauschalisiert an die Bistümer und Landeskirchen überwiesen, also nicht direkt der Bischof bezahlt. Das war mal lange Zeit nur in Bayern der Fall. Aber es ist immerhin noch ein erklecklicher Betrag. Und das muss eben abgelöst werden. Was vergessen wird bei der Diskussion, es gibt auch Staatsleistungen auf Gebäude. Viele Gebäude steht die Baulast bei den Ländern oder bei Kommunen. Das, worüber wird eigentlich öffentlich kaum diskutiert. Die Summe ist noch wesentlich höher, aber die ist natürlich bedarfsgerecht. Also der berühmte Dom in Limburg, kennt jeder, der die A3 fährt Richtung Frankfurt, der uralte Dom aus der Romanik, da ist das Land Hessen in der Baulast. Also es kommen gewaltige Summen auf die Länder zu, Personalbereich wie im Baubereich. Ja.
Verstehe. Dem entnehme ich, dass wir beide, wir sind ungefähr gleich alt, das wohl nicht mehr erleben werden, dass es dann irgendwann mal dieses verfassungsrechtliche Umsetzen gibt.
Ja, das würde ich wohl so auch prognostizieren, denn als junger Student habe ich mit der Frage schon Vorlesungen gehört und die Professoren in der juristischen Wissenschaft, in der Theologie haben gesagt, das muss bald kommen und immer noch kommt nichts. Und man würde eigentlich annehmen, angesichts der Tatsache, dass dieser Staat ja immer säkularer wird, immer weniger Christinnen und Christen, dass auch immer weniger Politikerinnen und Politiker christlich sind, die kommen endlich diesem Verfassungsgebot nach. Aber noch, und das ist eine These, die ich in einem Buch geschrieben habe, ist es so, dass der Staat, die Länder, die Kommunen, die Kirchen, in vielfältigen Bereichen dringend brauchen, in den Schulen, in den Kindertagesstätten, in den Pflegeheimen, dann übernehmen sie viele Staatsaufgaben und die Länder und Kommunen haben, glaube ich, politisch kein Interesse, sich mit den Kirchen zu überwerfen. Also hier spielt auch allgemein politische Erwägung wohl eine entscheidende Rolle. Ja.
Sie beschäftigen sich unter anderem auch gerade aktuell mit der Frage, warum es diese enorme Diskrepanz gibt, während in Deutschland da die Mitgliederzahlen in den Kirchen sinken, ist weltweit das Christentum eigentlich im Vormarsch, also vor allen Dingen in Afrika, die katholische Glaubensgemeinschaft wächst, der Papst wird überall geliebt, geradezu verehrt, aber hierzulande gehen die Mitgliederzahlen zurück. Wie erklärt sich das eigentlich?
Ja, wir haben einen verzögerten Säkularisierungsschub. Das heißt, wir hatten hinter dem eisernen Vorhang und damit auch in der ehemaligen DDR eben schon eine starke Nicht-mehr-Taufe und eine Areliosität. Das ist mittlerweile auch im Westen rübergekommen. Die Menschen verabschieden sich vom Gottesglauben, der natürlich hier stark christlich geprägt war. Viele Kinder von getauften Eltern werden nicht mehr getauft. Und das ist aber ein Phänomen in vielen Staaten Europas, in Niederlanden, in Benelux-Ländern, aber auch in südeuropäischen Ländern, da etwas langsamer. Aber Sie haben es richtig gesagt, in anderen Teilen der Welt boomt das Christentum. Das sind Sterbe- und Lebeprozesse. Die hat es aber in der Kirchengeschichte, weil die katholische Kirche ja ein Global Player ist, der überall an 5 Kontinenten präsent ist. Das hat es immer gegeben. Und im Moment sind wir in einem, muss man fast so dramatisch sagen, einem Sterbeprozess, wo dann am Ende irgendeine Minderheitenkirche steht. Also wir werden 2060 ungefähr ein Viertel in Deutschland Christinnen und Christen haben. Das ist immer noch eine ganze Menge, aber deutlich weniger als heute.
Ja. Jetzt sind Sie Theologe und das aus gutem Grund, weil Sie gläubig sind, Sie sind Katholik, aber sagen genau diese mehr oder weniger die Streichung staatlicher Mittel, das wäre jetzt wirklich mal an der Zeit. Ist das Lust am Untergang oder ist das ein höherer Sinn von Gerechtigkeit, den Sie nur als Jurist begriffen haben?
Das sind wohl zwei Herzen in meiner Seele, haben Sie vollkommen recht. Ich bin ein überzeugter Demokrat, der die Verfassung ernst nimmt und ich bin auch dafür, dass das wirklich ernst genommen wird, dass Kirche und Religionsgemeinschaften getrennt sind, dass wir kein Gottesstaat sind, wie Sie das etwas portiert eben gesagt haben. Und das bedeutet einfach, dass Verfassung ernst zu nehmen hat. Und ich finde auch, gerade wenn die Kirchen jetzt zu Minderheitenkirchen werden, steht es ihnen gut zu Gesicht, wirklich unabhängig zu sein und nicht so stark mit den Ländern, also mit dem Staat im Bett zu liegen. Und von daher sage ich ganz klar, als verfassungstreuer Mensch, bitte setzt das um, auch wenn das fiskalisch schwer zu stemmen ist.
Der Kirchenrechtler und Direktor des Instituts für kanonisches Recht an der Theologischen Fakultät der Universität Münster. Den haben wir gehört, Professor Dr. Thomas Schüller. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende, Herr Schüller, und danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.